Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Und mit französischem Kino, das die Themen Stadt und Land und Eltern und Kinder verhandelt. Und ums Essen geht's auch.
Ich musste früher alle meine Geburtstage und immer in den Ferien und zu Weihnachten in dieser Küche sein. Sonst wäre es vielleicht anders gelaufen.
Weißt du noch, was du über Routiers gesagt hast in deiner komischen Sendung? Diese Raststätten liegen so nah an der Straße, weil das Orte sind, wo man so schnell wie möglich wieder weg möchte.
Nur für einen Tag heißt der Debütfilm von Amélie Bonin, mit dem die Filmfestspiele in Cannes eröffnet wurden. Jetzt kommt das Filmmusical ins Kino, gleich unser erstes Thema. Und außer französischen Geschichten zur Frage, wann ein Leben gelungen ist, haben wir auch eine amerikanische. The Other Americans heißt ein Stück des Schauspielers und Entertainers John Leguizamo in New York. Die Kunsthalle Mannheim zeigt deutschen Expressionismus und Kulturstaatsminister Wolfram Weimer macht Schlagzeilen mit dem populistischen Begriff Zwangsbeiträge für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir regen uns wie gewünscht auf über zwanghaftes Provozieren. Das wird lustig. Aber zunächst zu ernsten Dingen, wie dem französischen Kino. Das nimmt oft den ganz banalen Alltag in den Blick, um zu zeigen, wie essentiell das Banale, Alltägliche für uns alle ist. In diesem Fall geht's um die Familie, um die Rückkehr ins Dorf der Kindheit und die Frage, was ein gutes Essen ist. Nur für einen Tag heißt der Film von Amélie Bonin, ein Debütfilm, aber im Mai schon Eröffnungsfilm in Cannes. Und es ist ein Musikfilm, das hat Tradition in Frankreich. Unser Filmkritiker Patrick Welinski hat Nur für einen Tag gesehen. Es geht, Patrick Welinski, um eine junge Frau, die aus der Stadt zurück in die Provinz geht und geplant ist, so vermute ich, dem Titel folgend, dass sie nur für einen Tag bleibt. Richtig?
Genau so ist es. Es ist eine ungewollte Heimfahrt, kann man sagen, die Hauptfigur Cécile heißt sie, übrigens gespielt von der französischen Popsängerin Juliette Armanet, die da antritt zu Beginn des Films. Sie ist sehr erfolgreiche Köchin in Paris, bekannt durch kulinarische TV-Shows. Sie gründet gerade ein erstes Restaurant. Sie steht auch kurz vor dem Michelin-Stern und zudem ist sie auch noch schwanger. Das heißt, ihr Leben steht unter Hochspannung und dann bekommt sie einen Anruf. Ihr Vater hatte den dritten Herzinfarkt, also fährt sie zurück aus der Stadt aufs Land in die alte Heimat, ein Dorf irgendwo in der Normandie und sie steht dort wieder in der Küche, denn die Familie führt einen Rasthof für ausgehungerte LKW-Fahrer und das alles ist natürlich erstmal klassisches Melodrammaterial, also die Rückkehr an den Ort, den man verlassen hat, der die eigenen Wunden aufbewahrt, aber die Regisseurin macht daraus jetzt keine große, auftrumpfende Story, sondern eher so ein stilles Kammerstück, Vater, Mutter, Tochter in einem engen, manchmal auch sehr stickigen Raum, dazu alte Freunde, die plötzlich vor der Tür stehen und man merkt, hier ist nichts erledigt, alles, was unausgesprochen blieb, kommt hoch. Das klingt so nach banalen Wahrheiten, aber auch banale Wahrheiten bleiben Wahrheiten.
Ja, wenn man sich den Trailer anschaut, dann kommt da eine Stelle, wo sie über Michelin-Sterne natürlich spricht. Sie möchte einen Michelin bekommen und an der Autobahnraststätte ihres Vaters denkt man, sie will reifen. Also weil Michelin natürlich auch Reifen sind. Da zeigt sich, wie das so aufeinander trifft. Also die Provinz, die große Stadt Paris, die Familie, die eher traditionell lebt, das ist ein ziemlich französisches Thema, gerade mit Stadt und Land, mit Zentrum und Peripherie und in dem Fall hier auch mit Sterneküche und Hausmannskost.
Ja, das stimmt. Es ist jetzt nicht so, dass der Film unfassbar Neues zutage befördern würde. Aber das Spannende ist, dass Amélie Bonin die Rückkehr nicht verklärt ihrer Heldin. Es gibt keine einfache Versöhnung. Der Vater, der hat so ein Notizbuch angelegt, in dem er alle Kränkungen gesammelt hat. Jedes Mal, wenn die Tochter sich über das zurückgebliebene Dorfleben oder die Küche am Rasthof im Fernsehen abfällig geäußert hat. Und das ist bitter, das ist verletzend und es zeigt auch, wie tief die Spaltung sitzt in dieser Familie. Und damit erzählt der Film, aber auch eben von einem Frankreich von heute, von dieser Distanz zwischen Metropole und Provinz. Und Cécile ist ein Star in Paris, in der Heimat aber immer noch irgendwie das Mädchen, das sich zu fein ist für das einfache Essen der einfachen Leute. Und der Film nimmt diese Provinz ernst, ohne sie zu idealisieren. Es geht um das Gefühl, zwischen diesen Welten zu leben. Einer, in der man sich selbst erfinden kann und einer, die einen nicht loslässt. Und das ist gewohnt leicht und sehr melancholisch inszeniert, wie man das eben vom französischen Kino kennt.
Ja, solche Konfliktlagen lassen sich besser bewältigen mit Gesang. Das zeigt sich auch in diesem Film hier. Das ist ein Musical, aber nicht so ein Musical, in dem einfach jetzt die Lieder hintereinander weggesungen würden. Manchmal werden die ganz schnell wieder unterbrochen. Also das ist wie eine kurze Erinnerung eigentlich nur. Wie funktioniert das? Funktioniert das überhaupt?
Ja, sehr gut. Also es ist jetzt kein Hollywood-Spektakel, wo mit artifiziellen Musiknummern alles zum Stehen bleibt. Es ist ein Jukebox-Musical. Also die Musiken, die ertönen, die Lieder, die gesungen werden, die kennt jeder Franzose. Das sind Popsongs von Dalida, von 2B3, von Claude Nougaro. Das sind Lieder, die alle sofort mitsingen können in Frankreich. Und es ist wunderschön, wie der Film das einsetzt. Also Cécile streitet mit ihrem Freund, die Spannung steigt, die Kamera bleibt dicht an den Gesichtern und man hört plötzlich die ersten Akkorde einer Gitarre und man weiß schon, ha, gleich fangen sie an zu singen, aber dann platzt die Mutter ins Zimmer und alles bricht zusammen. Also kein Gesang, kein Ventil, nur der unterdrückte Konflikt bleibt im Raum. Und das ist witzig, aber auch sehr klug inszeniert und Musik kann manchmal eben mehr auslösen, als sie wirklich auflösen kann. Und damit spielt der Film wirklich sehr intelligent. Er steht natürlich in der Tradition der französischen Musicalfilme von Jacques Demy. Es gibt da einen Moment, wo Cécile auch ihren alten Jugendfreund trifft und dann kommen die Popsongs ihrer Jugend hoch und man denkt, ah, es könnte alles schön sein, aber dann merkt man, nein, er ist verheiratet, sie ist schwanger von einem anderen. Also die Musik in diesem Film öffnet kurz ein Fenster und schlägt das immer wieder zu. Und das macht diese Songs zu so kleinen Inseln im Alltag. Schöne kleine Momente, wo das Leben leichter wirkt, aber dann eben umso schwerer zurückkommt.
Das klingt nach einem großen Spaß, aber ist es vielleicht auch mehr als das? Ich habe schon gesagt, der Film ist in Cannes als Eröffnungsfilm gelaufen. Es ist aber gleichzeitig das Langfilmdebüt von Amélie Bonin. Also ist es mehr als ein weiterer Musicalfilm? Kann es anschließen an die große Tradition des Musicalfilms?
Ja, ich denke schon, manches bleibt skizzenhaft, aber der Film muss das Genre nicht neu erfinden und eben im Kern zu berühren, zu unterhalten. Das kann er eigentlich sehr gut. Es gibt ja diesen Spruch, in die besten Suppen kocht man in alten Töpfen und dieser Film ist ein recht gut schmeckender Beweis dafür.
Nur für einen Tag. Ein sehr französischer Film mit Musik. Dankeschön, Patrick Wilinski. Die Kunsthalle Mannheim, die hat vor dem Ersten Weltkrieg schon expressionistische Kunst gesammelt, also quasi Zeitgenossen damals. Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Max Pechstein und Emil Nolde. Die kamen so nach Mannheim, auch durch eine Stiftung des jüdischen Sammlers Sally Falk. 1921 ermöglichte er, dass 6 Lehmbruck-Skulpturen angekauft wurden für die Kunsthalle. Dass man davon heute kaum mehr was merkt in Mannheim, oder manchmal sogar nicht mehr weiß, das liegt daran, dass im Nationalsozialismus einerseits Museumsdirektor Gustav Friedrich Hartlaub entlassen wurde und zugleich mehrere hundert Werke beschlagnahmt und in alle Welt verteilt. Nach 1945 konnte man das in Mannheim nicht mehr reparieren. Jetzt aber versucht die Kunsthalle in einer großen Ausstellung, die verlorenen Werke wieder zusammenzuführen. Christian Gampert hat das gesehen.
Als erstes beeindruckt die Fülle und künstlerische Qualität des Materials. Hier ist eine kleine Geschichte des Expressionismus zu besichtigen, die unendlich viele Motive antippt und gleichzeitig die verschlungenen Provenienzen der Werke thematisiert. Gleich am Anfang 2 Bilder aus den beiden wesentlichen Werkphasen Ernst Ludwig Kirchners. Eine Freiheitsidylle mit nackten Menschen und einem emporwuchernden Baum am Strand von Fehmarn 1913 und eine zersplittert aufgetürmte, depressiv verschattete Alpenlandschaft der Davoser Zeit nur 6 Jahre später. Emil Noldes Pferd und Füllen unter drohendem Himmel von 1915 im Weltkrieg und seine grandios leere Marschlandschaft in jenseitig gelbem Licht vor Wolkenbändern ein Jahr später. Das erste Nolde-Bild ging der Mannheimer Sammlung bei der Beschlagnahmung durch die Nazis 1937 verloren und konnte in den 1950er Jahren zurückgekauft werden. Das zweite, nach der Beschlagnahmung in den Markt gelangte Bild gehört heute dem Kunstmuseum Basel. Es ist die Geschichte dieser Bilder, die die ziemlich ausgeprägte Mannheimer Leidenschaft für den Expressionismus fassbar macht. Kunsthallendirektor Johann Holten bemüht sich noch heute, Verlorenes zurückzukaufen, zu leihen oder durch ähnliche Werke zu ersetzen. Und er sagt, in der Zwischenkriegszeit sammelte nicht nur die Kunsthalle.
Darüber hinaus gibt es auch sehr viele Händler, Netzwerke und später Sammler in Mannheim, die sich ebenso um den Expressionismus gekümmert haben. Ihren Einfluss versuchen wir eben in der Ausstellung auch aufzuweisen.
Einflussreich war vor allem der Galerist Herbert Tannenbaum, der die Kunsthalle schon früh seit 1920 mit expressionistischer Kunst versorgte. Max Beckmann hat ihn porträtiert, als er als Jude emigrieren musste. Die Werke erzählen freilich auch von Themen, die man heute anders und ambivalenter einordnet als die Expressionisten damals. Es geht etwa um die Darstellung sehr junger Mädchen, die Otto Müller in scharfkantigen, arglos erotischen Posen malte und die bei Kirchner hier im Holzschnitt erscheinen. Obwohl man nicht leicht die Missbrauchskeule schwingen muss, ist die Rolle der Modelle natürlich problematisch. Oder die Begeisterung für fremde, meist afrikanische Kulturen, die den Expressionisten eine neue stilistische Klarheit vermittelten, eine sehr indirekte Folge des Kolonialismus. Man sieht auch Emil Noldes Rückzug in eine expressive Blumenmalerei, in die angebliche Innerlichkeit, während sein Abstand zu den Nazis wohl so groß nicht war.
Erst jetzt wissen wir aus dem Archiv heraus, dass es nicht nur ein inneres Exil und Distanz war zum Nationalsozialismus, sondern dass antisemitische Haltungen durchaus ausgeprägt waren, seine Briefwechsel, und dass er in den frühen Jahren auch sich versuchte, das Regime mit seiner Kunst anzubieten.
Im expressionistischen Holzschnitt zeigt uns die Ausstellung eine neue religiöse Kunst als Reaktion auf den Ersten Weltkrieg. Ein Hungernder reckt in Petri-Fischzug bittend die Arme, ein leidender Christuskopf, ebenfalls von Karl Schmidt-Rottluff, trägt sogar das Datum 1918 auf der Stirn, während in Ludwig Meitners Bleistiftzeichnung eine Stadtlandschaft perspektivisch auseinanderdriftet. 6 Lehmbruck-Skulpturen kamen 1921 als Stiftung durch den jüdischen Mannheimer Fabrikanten Sally Falk in die Sammlung. Diese Figuren sind der Höhepunkt der Ausstellung. Lehmbrucks melancholische, reduzierte Körper mit ihren länglichen Gliedmaßen und verkleinerten Köpfen verlassen die Sphäre des Realistischen und zeigen einen Geisteszustand tiefen Pessimismus. Sie nehmen schon in den 1910er Jahren etwas vorweg, was Lehmbruck in seinen vorsichtig suchenden Zeichnungen zunächst nur andeutete: einen Zustand der Verlassenheit. Das ist mehr als persönliche Befindlichkeit. Von heute aus gesehen scheint es fast politische Prophetie gewesen zu sein.
Kirchner, Lehmbruck, Nolde, Geschichten des Mannheimer Expressionismus in der Kunsthalle in Mannheim. Die Freiheit der Kunst und der Wissenschaft und auch der Presse, die haben Verfassungsrang in Deutschland. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer setzt sich regelmäßig dafür ein. Er sieht sie bedroht, von rechts wie von links, und sich selbst dabei mitten in der Mitte. Linken Alarmismus, Bevormundung und Sprachwächtertum hat er kritisiert und engstirnigen rechten Kulturkampf. Beide stünden im Weg, wenn sich Bürger in aller Freiheit ein eigenes Urteil bilden wollen. Vielleicht auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk. In einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagt Wolfram Weimer heute, es müssten sich dort alle wiederfinden, die, Zitat, Zwangsbeiträge zahlen. Das wären ja dann alle. Was mag das bedeuten? Ist das polemisch oder zwanghaft? Martin Becker denkt nach über Zwänge.
Alles, was uns zwingt, verheißt nichts Gutes. Es ist etwa so attraktiv wie eine dicke Herbsterkältung. Zwangsstörung, Zwangshandlung, Zwangsgedanke oder schlimmer noch, Zwangsgeld, Zwangsvollstreckung, Zwangshaft. Und selbst wenn etwas, ganz feuilletonistisch gesprochen, nicht zwingend ist, taugt es auch nichts. Dann gähnt die Theateraufführung auf der Bühne selbst schon vor Langeweile, weil sie keiner braucht. Womit wir bei Kulturstaatsminister Wolfram Weimer landen. Der fühlt sich sehr gebraucht, zumindest vom Feuilleton. Schmissige Schlagzeilen in hoher Schlagzahl, es herrschen Weimar-Verhältnisse unter dem neuen Kulturstaatsminister. In Interviews und Statements folgt er dabei einem Schema. Zuerst Kulturstaatsminister tragend darstellen, abwägen, verbinden. Aber dann noch dieses eine Ding raushauen, das so richtig Schlagzeile macht und provoziert. Unvergessen zum Beispiel Weimers Feldzug gegen das Gendern in öffentlichen Institutionen. Das will er nämlich gleich ganz verbieten, aber immerhin noch ohne Zwangsgeldandrohung. Dann der Eklat um die von Weimar erzwungene Ausladung des Rappers Chefcat im Berliner Haus der Kulturen der Welt. Und jetzt die Zwangsbeiträge. Und wieder Schema W. Ja, so Weimar, der Rundfunk sei wichtig für die politische Kultur des Landes und müsse über Rundfunkbeiträge finanziell abgesichert bleiben. Aber weil Weimar nicht Weimar wäre ohne Weimar, kann das so natürlich nicht stehen bleiben. Der Kulturstaatsminister sieht ein Akzeptanzproblem, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk politisch weit links geneigt wirke. Es sei, Zitat Weimar, nicht gut, wenn viele Millionen Deutsche zwar Zwangsbeiträge zahlen müssen, aber das Gefühl haben, dass sie dort nicht vertreten werden. Das sollte sich ändern. Das wirft Fragen auf. Was will der Weimar uns damit sagen? Rutscht er auf der rhetorischen Klaviatur aus Versehen so weit nach rechts ab? Immerhin hat er im gleichen Interview auch gesagt, wir müssen die Fackel der Aufklärung hochhalten. Hoch, aber auch schön nach dem Wind. Kann man da vielleicht sogar die Neigung zu Zwang heraushören? Rein sprachlich ist das Ganze wahrlich nicht zwingend. Nehmen wir das Narrativ der Zwangsbeiträge nämlich wörtlich, dann wird unser gesamter Alltag zu einer Zwangsveranstaltung. An der Zwangsampel müssen wir stehen bleiben und die Zwangssteuer auf unser sauer verdientes Geld schnürt uns mindestens so sehr die Luft ab wie der Zwangsgurt im Auto. Kaum haben wir Tempo aufgenommen, geht unser Drangsal weiter. All diese Zwangsgeschwindigkeitsbeschränkungen in Spielstraßen. Aber zurück zum Kulturstaatsminister. Mit seinem in einem Nebensatz versteckten Zwangsframing macht Wolfram Weimar aus seinem an sich sachlichen Debattenanstoß mal wieder einen kulturkämpferischen Aufreger. Man könnte den Eindruck bekommen, dass Weimars Polemiken so langsam etwas Zwanghaftes haben.
Ein Zwangsbeitrag von Martin Becker über die Polemik von Kulturstaatsminister Wolfram Weimar. John Leguizamo, der hat in mehr als 100 Filmen und TV-Serien so ziemlich alle Rollen gespielt, die Schauspieler mit seinem lateinamerikanischen Hintergrund so angeboten bekommen. Bedienstete, Komiker und vor allem Gangster. Er hat zum Beispiel einen Drogenboss gespielt in Al Pacinos Carlito's Way, einen Mafia-Automechaniker in den ersten John Wick-Filmen. Und das ist auch sein Thema. Er kämpft seit Jahren für größere Sichtbarkeit von lateinamerikanischen Schauspielerinnen und Schauspielern in Hollywood und am Broadway. Seine preisgekrönte Show Latin History for Morons läuft auf Netflix und auf dem amerikanischen Sender PBS, eine dreiteilige Miniserie über die vergessene Geschichte Lateinamerikas. Nun hat sein erstes Drama in New York auf der Bühne Premiere gehabt. The Other Americans. Andreas Roberts war im Public Theater.
I just don't understand how... Everybody gets to fail up but us.
Ich verstehe einfach nicht, warum jeder scheitern darf, nur wir nicht, sagt Kleinunternehmer Nelson Castro gleich am Anfang des Stückes und setzt damit den Ton für den ganzen Abend. In The Other Americans übernimmt Autor John Leguizamo selbst die Rolle des Nelson. Das Leben des kolumbianischen Waschsalonbesitzers in Queens, New York, gerät aus den Fugen, während seine Familie versucht, wie Leguizamo es in einem NBC-Interview ausdrückt, den amerikanischen Traum zu überleben.
He's dreaming, hustling, grinding, doing everything you can you're supposed to do to get that American dream, and yet he falls short of it all the time.
Er träumt, er rackert sich ab, er tut alles, um den amerikanischen Traum zu verwirklichen, und doch schafft er es nie. Dabei scheint es am Anfang gut für Nelson zu laufen. Er konnte mit seiner Familie aus dem Einwanderer-Ghetto Jackson Heights ins schicke Viertel Forest Hill in ein Einfamilienhaus ziehen und in den winzigen Hinterhof sogar einen Swimmingpool bauen lassen. Die Bühne zeigt mit vielen liebevollen Details das Interieur des Hauses. Eine offene Küche mit den Einbauschränken und dem neuen Herd, den obligatorischen Riesenkühlschrank, die kleine Hausbar, ein bürgerliches Wohnzimmer mit riesigen Sofas. Das Stück spielt in den späten 90er Jahren. Aus der Anlage mit dem CD-Spieler und den fetten Boxen dröhnt zu Beginn Salsa-Musik, während die ganze Familie auf die Rückkehr von Sohn Rick aus dem Krankenhaus wartet. Doch hinter der Mittelklassenfassade schwelen Konflikte. Rick wurde wegen seiner Herkunft in der Schule gemobbt und misshandelt und leidet unter posttraumatischen Stresssymptomen. Ehefrau Patty vermisst ihre Freundinnen in Jackson Heights und fühlt sich im weißen Viertel Forest Hill isoliert. Und Nelson kann seiner Schwester Norma nicht verzeihen, dass sie ihr Geld in ihre Waschsalons in L.A. statt in seine investiert.
I had the whole American canon in my mind. How do you create an American classic was my sort of my goal.
Er habe eine Latino-Version des klassischen amerikanischen Dramas schreiben wollen, sagt John Leguizamo im Interview. Und tatsächlich erinnert vieles in The Other Americans an Arthur Millers Tod eines Handlungsreisenden und Alle meine Söhne. Als Rick herausbekommt, dass Nelson von dem Vater des Jungen, der ihn zusammengeschlagen hat, einen Kredit angeboten bekommen hat, um das Haus zu kaufen, wenn er im Gegenzug auf eine Anzeige verzichtet, bricht die Familie auseinander. Das Stück handelt nicht direkt von Rassismus und Diskriminierung, sondern davon, was die Chimäre des amerikanischen Traums mit einer Einwandererfamilie macht. Am Ende begeht Sohn Rick Selbstmord und Nelson wird von seiner Familie verlassen. Sehr eindrücklich, wie Leguizamo Nelson da wie ein verletztes Tier aufheulen lässt, nur um sich im nächsten Moment mit geballten Fäusten wieder zusammenzureißen und den nächsten Deal, der sein Geschäft retten soll, einzustehlen. Scheitern ist keine Option. Kaum ein anderer Schauspieler hat so viel für die Repräsentation lateinamerikanischer SchauspielerInnen in Amerika getan wie John Leguizamo. Das ist heute besonders wichtig, denn die Propaganda vom illegalen, mit Drogen handelnden, frauenvergewaltigenden Ausländer aus Mexiko und allem, was südlich davon liegt, wird tagtäglich heraufbeschworen von der amerikanischen Regierung und ihrem Chefideologen Stephen Miller. Und genauso tagtäglich werden Berichte veröffentlicht, wie grausam und lebensverachtend es in den schnell eingerichteten Internierungslagern zugeht, in denen zunehmend auch US-Bürger mit der falschen Hautfarbe oder Ideologie landen. In einer Zeit, in der in Washington sehr genau darauf geachtet wird, wer ein richtiger Amerikaner ist, hätte man sich von einem Stück mit dem Titel »The Other Americans« allerdings etwas deutlich Politischeres erwartet.
The Other Americans von John Leguizamo in New York. Was fehlt, sind die Kulturmeldungen. Karin Fischer hat sie.
Das Denkfest der Metropolregion Rhein-Neckar gibt es seit 2011. Die diesjährige Ausgabe in Landau stellte hochaktuell die Frage: Kampfzone Freiheit, wer hat Angst vor Ambivalenz? Neben Meron Mendel, Susan Nyman, Hamed Abdelsamat und vielen anderen sollte auch die Dresdner Buchhändlerin und AfD-Stadträtin Susanne Dagen ihre Sicht auf das Thema Freiheit vertreten. Dagen ist umstritten, weil sie im Rahmen ihrer Literatursendung »Mit Rechten lesen« mit dem Antaios Verlag kooperiert, der auch Autoren mit rechtsextremen Positionen verlegt. Der Penn Berlin macht jetzt öffentlich, dass Susanne Dagen vom Denkfest inzwischen wieder ausgeladen wurde. Die Begründung aus Landau: In den vergangenen Tagen seien die Widerstände gegen Susanne Dagens Teilnahme stark angewachsen und es habe Hinweise auf konkrete Aktionen vor Ort gegeben. Deshalb habe man reagieren müssen und im Interesse der Sicherheit beschlossen, dass Frau Dagen nicht teilnehmen wird, heißt es in einer Presseerklärung. Nach der Ausladung des Publizisten Michel Friedmann in Klütz und Chefkett beim Haus der Berliner Festspiele ist das der dritte Fall in sehr kurzer Zeit. Die Haltung des Penn Berlin dazu ist eindeutig. Die Sorge vor möglichen Störungen könne niemals ein Argument sein, eine Veranstaltung abzusagen. Dafür habe der Staat zu sorgen, nämlich für die entsprechende Sicherheit. Wörtlich heißt es in der Penn-Erklärung, wie viel das oft bemühte Wort vom Aushalten wert ist, zeigt sich, wenn es wirklich etwas auszuhalten gibt. Auch in den USA geht es derzeit ja viel um Meinungsfreiheit. Die Schauspielerin und Aktivistin Jane Fonda hat jetzt zusammen mit hunderten Hollywood-Stars eine Protestbewegung aus der Zeit des Kalten Kriegs wieder zum Leben erweckt, das Committee for the First Amendment. Natalie Portman, Sean Penn, Anne Hathaway oder Spike Lee gehören zu den mehr als 550 Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern. Ihr Ziel: die Verteidigung der Meinungsfreiheit. Konkret fordern sie Filmkonzerne dazu auf, sich dem Zensurdruck der Regierung entgegenzusetzen. Hintergrund ist der Fall Jimmy Kimmel, dessen kurzfristige Absetzung seiner Show Disney zu verantworten hatte. Die federführende 87-jährige Jane Fonda ist eine der wenigen, die sich heute in den USA offen kritisch äußern. Ihr Vater, Schauspieler Henry Fonda, gehörte in den 1940er Jahren zu den Gründungsmitgliedern des ersten Committee for the First Amendment, das gegen die McCarthy-Zensur und für Meinungsfreiheit kämpfte. Der erste Zusatz zur US-Verfassung garantiert die Meinungs- und Pressefreiheit in den Vereinigten Staaten. Der illegale Handel mit Kulturgütern ist weltweit ein Problem und das seit Jahrzehnten. 2015 machte beispielsweise die Meldung Schlagzeilen, dass Raubgrabungen und Plünderungen den IS finanzieren. Die UNESCO geht im Kampf gegen den illegalen Kunsthandel jetzt neue Wege. Sie hat das erste virtuelle Museum für gestohlene Kulturgüter eröffnet. Auf der Webseite Museum UNESCO.org lassen sich tausende geraubte Artefakte finden und das in 3D. Entworfen wurde das virtuelle Museum vom Architekten Francis Quéré in Zusammenarbeit mit Interpol.
Karin Fischer mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Die mutmaßlichen Terroraktivitäten von Hamas-Mitgliedern in Deutschland, das Attentat auf eine Synagoge in Großbritannien und das europäische Spitzentreffen in Kopenhagen, das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.